Seid herzlich gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Thema heute Morgen lautet die Gefahren für die Gemeinde Jesu in der Endzeit. Es ist ein so großes Thema, dass ich darüber schon mal eine ganze Bibelwoche gehalten habe mit 12 Predigten. Heute ist die Zeit begrenzt. Ich habe gebetet, Herr, was möchtest du dieser Gemeinde sagen? Und auch gebetet, dass der Herr uns im Reden und Hören leitet. Der Bruder hat bereits zitiert aus dem Matthäusevangelium die Stelle in Vers 38 folgende oder 37, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein, wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. In der Zeit Noahs, da war ganz besondere Sünde. Die Menschen hatten sich mit Dämonen eingelassen, die Gottessöhne und Menschentöchter, was in 1. Mose 6 beschrieben wird. Schreckliche Vermischungen mit dämonischen Mächten. Auch heute nimmt der Okkultismus die Dämonie überhand. Heute Nachmittag wird er das Thema sein, lass dich nicht verzaubern. Viele Menschen finden gar nichts Schlimmes dabei, sich mit Magie und Zauberei einzulassen. Aber es war auch so in den Tagen Noahs, sie aßen und tranken, sie freiten und ließen sich freien. Da ist an sich nichts Falsches grundsätzlich gesehen. Essen und trinken, das müssen wir ja alle. Sie heirateten und verheirateten sich. Aber was fehlt hier? Nun, es fehlte die Gottesfurcht. Sie waren nur auf das Irdische bedacht. Und auch heute ist es so, die Gefahren der Gemeinde Jesu für die Endzeit, die meisten Menschen auch in unserem Land sind nur auf das Irdische bedacht. Essen, trinken, Häusle bauen, wie man so im Schwäbischen sagt, all diese Fragen. Aber sie haben nicht mehr an Gott gedacht. Die Gottesfurcht war geschwunden. Es gab nur die eine Familie, Noahs, die noch an dem Herrn wirklich festhielt. Alle anderen waren dahingegeben. Heute haben wir viele Archen, noch Gemeinden, wo das Wort Gottes klar verkündet wird. Symbolisch gesprochen Archen, ja, aber es sind weniger. Heute werden viele Gemeinden zerstört, von außen, aber auch von innen durch Unterwanderung. Und es gibt nach meiner Beobachtung mindestens 4 Haupteinfallstore des Feindes in die Gemeinden, Gefahren für die Gemeinde Jesu in der Endzeit. Das erste ist die Bibelkritik, dass das teure Wort Gottes zerstört werden soll durch den gefallenen menschlichen Verstand, dass sich sogenannte Wissenschaftler hochmütig über die heilige Bibel hermachen und sie in ihre Bestandteile zerpflücken wollen. Und das dringt leider auch zusehends in ehemals klarstehende Bibelschulen und Seminare ein. Und viele, die dann solches studiert haben, meinen dann, sie seien klüger als Gott und als seine Apostel und Propheten und denken, sie können die Bibel auseinandernehmen. Und wo die Bibel nicht mehr gilt als absoluter Maßstab, da kommt der Relativismus zum Tragen, das heißt die Auflösung der Wahrheit. Alles ist relativ, es gibt keine festen Werte mehr. Wir leben, philosophisch gesagt, in der sogenannten postmodernen Zeit. Erst wurden die Werte der Bibel aufgelöst und heute ist alles beliebig. Jeder kann doch glauben und tun, was er will. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Aber natürlich gibt es die absolute Wahrheit nach wie vor. Und sie ist uns in der Heiligen Schrift überliefert. Wir haben ein festes Fundament. Wir dürfen dankbar sein, dass wir wissen, was gut und böse ist, was Gottes Wort uns sagt. Und wir wollen gegenüber all dieser Bibelkritik und gegenüber all diesem antichristlichen Zeitgeist an der Bibel und am Wort Gottes festhalten. Es ist das Wort Gottes, was sich auch dadurch zeigt, dass es in der Bibel über 6000 Verse gibt mit Prophezeiungen, mit Zukunftsvoraussagen. Und es beweist sich als Wort Gottes allein schon dadurch, dass über 3200 Verse mit biblischer Prophetie sich schon erfüllt haben. Es gibt keine einzige falsche Voraussage in der Heiligen Schrift. Allein schon, was mit Israel geschieht, was mit der Gemeinde geschieht, was mit den Völkern wie Syrien alles passiert zurzeit. Das sind Voraussagen bei den Propheten, was sich alles heute erfüllt. Also die ganze Kritik am Wort Gottes ist nicht haltbar, ist ein Frevel. Das ist das erste Haupteinfallstor. Das zweite Haupteinfallstor in die Gemeinden ist eine falsche Ökumenisierung. Auch da wird die Wahrheitsfrage nicht mehr gestellt, sondern Wahrheit und Lüge werden miteinander vermischt. Es wird nicht mehr gesagt, die Bibel sagt ganz klar, du sollst keine Heiligen verehren, du sollst keine Maria verehren, du sollst nicht den Rosenkranz beten, du sollst nicht falsche Götter anbeten. Die Bibel sagt, wir sollen Gott allein ehren und seinen Sohn Jesus Christus, und der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen im Gebet. Aber heute hat man ökumenische Gemeinschaft mit Katholiken, mit Orthodoxen, mit Anglikanern, mit abgefallenen liberalen Kirchen in ökumenischen Dachverbänden, in Allianzdachverbänden, wo es keine Abgrenzung mehr gibt zwischen Lehre und Irrlehre. Lasst uns wieder ganz klar, gerade auch im Reformationsjahr, festhalten an der Bibel als dem einzigen Maßstab, die uns lehrt, allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, allein der Glaube und allein die Gnade und allein Gott die Ehre. Gerade jetzt im Reformationsjahr, aber gerade jetzt versuchen führende Dachverbände, auch der Evangelikalen, eine Gemeinschaft mit Rom herzustellen, obwohl Rom, also die römisch-katholische Kirche, aus der ich selber ursprünglich auch ausgetreten bin, obwohl es sich nicht wirklich verändert hat. Nach wie vor gelten die ganzen Dogmen, und es gibt auch heute noch den Ablass, wie zur Zeit Martin Luthers. Ablass heißt, dass man sogar gegen Geldzahlungen Seelen der Verstorbenen aus dem Fegefeuer herausbezahlen kann, durch Geld oder durch Bußleistungen und Ähnliches. Es gibt aber laut Bibel kein Fegefeuer, das ist eine katholische Erfindung. Es gibt nach dem Tod keine Chance mehr, sich irgendwie zu retten oder zu vervollkommnen. Hier und jetzt ist die Zeit des Heils. Hier und jetzt gilt es, sich zu bekehren. Wer jetzt nicht zu Jesus umkehrt, hat nach dem Tode nicht mehr die Möglichkeit. Aber mit solchen Kirchen oder ja, wo Irrlehren vorhanden sind, versucht man heute Ökumene zu praktizieren. Und das ist auch eine ganz große Gefahr für die Gemeinde Jesu in der Endzeit. Lasst uns nur mit solchen Gemeinden zusammenarbeiten, wo das Wort Gottes auch klar und in Wahrheit verkündigt wird. Und nicht mit solchen Kirchen oder sogenannten Kirchen, wo falsche Lehren die Oberhand gewonnen haben. Das dritte Haupteinfallstor, darüber habe ich ja die ersten zwei Vorträge sehr ausführlich gesprochen, ist die sogenannte pseudocharismatische Bewegung. Dass man nicht mehr auf die Wunden Jesu Christi allein vertraut, sondern nach Zeichen und Wundern sucht. Dass man eine Wundersucht entwickelt und dann solchen Bewegungen anheimfällt, die sagen, bei uns geschieht ganz Sensationelles, da werden Menschen geheilt, da werden sie befreit von Dämonen, obwohl dann eigentlich durch eine falsche Handauflegung erst die Dämonen in sie eingetrieben werden, was sich dadurch beweist, dass sie etwa hinten rücklings auf ihren Rücken fallen, zappeln und zittern und Tierlaute ausstoßen, und dadurch wird erst deutlich, dass sie in Wirklichkeit besessen wurden, anstatt dass sie befreit wurden von den dämonischen Geistern. Also statt einer Dämonenaustreibung kommt es oftmals leider zu einer Dämoneneintreibung. Und dazu gehört die Gabe der Geisterunterscheidung. Gestern habe ich ja auch über die Geistesgaben gesprochen. Und in der Endzeit wird vermehrt wichtig, gerade auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und auch in die Gemeinden kommen zunehmend falsche Propheten. Darüber habe ich ja schon ausführlich geredet, dass wir hier ganz besonders auch die Geister prüfen müssen, weil es sich so fromm, so übernatürlich alles anhört. Und doch sind hier gerade erkennbar durch dieses Rückwärtsfallen oder diese Zuckungen und dieses undefinierbare Lallen, was nichts mit einer wirklichen Sprache zu tun hat, dass dadurch falsche Geister in die Gemeinden eindringen. Haltet euch davor fern, wenn irgendwelche großartigen Versprechungen gemacht werden, hinter denen sich oftmals Betrug verbirgt oder auch dämonische Mächte. Unsere Väter haben noch davor gewarnt, 1909 in der Berliner Erklärung, aber heute hat man diesem Irrgeist Tür und Tor geöffnet. Das vierte Haupteinfallstor in die Gemeinden ist die Verweltlichung. Ich habe mal folgenden Satz geprägt: Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Die Gemeinde ist dann von der Welt nicht mehr unterscheidbar. Wie sieht es heute aus in unseren Gemeinden? Kann man noch erkennen, das ist ein Christ, eine Christin? Kann man es erkennen an unserem Verhalten, an unseren Worten, an unserer Sprache, an unserer Kleidung, an unserer Reinheit? Oder ist der Geist der Unreinheit und Unsittlichkeit auch schon in unsere Gemeinden eingedrungen? Prüfen wir uns selbst. Zum Beispiel, je mehr Haut man zeigt, umso mehr Verführung kommt in die Gemeinden hinein. Auch hier sollte man die Keuschheit wahren und dem Herrn die Ehre geben. Nun, die Verweltlichung kommt eben auch durch sogenannte moderne Musik in die Gemeinden. Es ist ja so, dass es geistliche Lieder gibt. Ich habe mich sehr gefreut über diese wunderbaren Lieder, die wir auch gesungen haben, auch vom Chor gehört haben. Aber es gibt auch ungeistliche Musik, die sich als geistliche Musik tarnt, aber in Wirklichkeit das Fleisch betont. Wann wird das Fleisch betont? Das Fleisch wird betont, wenn es überwiegend körperbetont ist oder überwiegend seelisch betont ist. Der Körper wird besonders stimuliert durch ostinate Rhythmen mit Beat und Offbeat, was eine Spannung im Körper erzeugt. Und in dem auf die schwachen Schlagzeiten der starke Schlag gesetzt wird, wird eine Spannung im Körper erzeugt, die sich entweder durch Aggression oder durch Tanz oder ständige Bewegung entladen muss. Das Prinzip Beat, Offbeat, für die Fachleute gesagt, was besonders durch eine überstarke Synkopisierung und Ähnliches entsteht. Man kann Synkopen in geringem Maße einsetzen, aber wenn Lieder durchgehend synkopisiert sind und mit harten Schlagrhythmen begleitet, vor allem wenn diese Schlagrhythmen auch durch diese maschinengesteuerte Musiksteuerung erzeugt werden, dann wirkt es sehr stark körper- und fleischbetont bis hin zur sexuellen Stimulierung, was natürlich in einer Gemeinde des Herrn nichts zu suchen hat. Denn wir sollen und wollen Gott doch in Geist und Wahrheit anbeten und nicht unser Fleisch oder gar sogar die Sexualität stimulieren. Das ist dann eine abgefallene Kirche, wo solche Dinge überhand nehmen. Und leider muss man das in vielen Orten beobachten. Haupteinfallstore in die Gemeinden in der Endzeit. Ja, soweit ein kurzer Vorspruch. Ich wurde gebeten, etwa Viertel vor eine kleine Pause zu machen, dass wir ein Lied singen. Aber jetzt möchte ich noch lesen, einige Verse auch weiterhin aus dem Matthäusevangelium, Matthäusevangelium Kapitel 24, ab Vers 1. Wir werden nicht alles ausführlich bedachten können, aber einige kurze Gedanken dazu, die Gott uns dazu schenken möchte. Matthäus 24, ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Soweit das Wort des Herrn Jesus. Es geht natürlich noch weiter. Und in Matthäus 24 durchdringen sich verschiedene prophetische Ebenen. Und zwar gibt es eine Naherfüllung im ersten Jahrhundert, etwa diese Zerstörung des Tempels, die ja 70 nach Christus schon eingetreten ist. Aber es gibt auch eine Fernerfüllung bis hinein zur Wiederkunft des Herrn und ja, in der Bibel insgesamt ja bis zum neuen Himmel, zur neuen Erde. Prophetie ist nicht so, dass man das alles nur auf eine Zeitepoche begrenzen kann, sondern es ist wie eine Bewegung, Der erste Berg als erste Erfüllungsstufe, danach ein Tal einer undefinierbar langen Zeit wiederum und dann wieder eine Erfüllungsstufe. Und so erfüllt sich vieles heute auch vor unseren Augen, obwohl manches auch schon im ersten Jahrhundert eingetroffen ist, zum Beispiel die Gebäude des Tempels, die zerstört wurden. Aber das andere, das erleben wir selber. Auch Israel, was etwa in Vers 33 folgende beschrieben wird, oder 32 mit dem Feigenbaum, der schon saftig wird. Ja, Israel ist wieder zurückgekehrt in sein Land. Ein wunderbares äußeres Zeichen, dass wir in der letzten Stufe der Endzeit uns befinden. Wenn also der Feigenbaum wieder da ist und Blätter treibt und auch die Völker ringsherum, die ganzen Erfüllungen mit Syrien, Ägypten, was alles sich da auch tut, auch in der islamischen Welt, an Hass gegen Israel. Und in Sahaja steht ja, dass alle Völker ringsumher gegen Jerusalem marschieren werden, aber dann wird der Herr eingreifen, wird sie vernichten und wird den Sieg davontragen. Wenn das alles geschieht, dann wisst, dass der Tag nahe ist. So sind wir also jetzt in der letzten Stufe der Endzeit. Und der Herr kann jeden Tag kommen und auch seine Gemeinde zu sich holen. Sind wir dann bereit, dem Herrn zu begegnen, gereinigt durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz auf Golgatha zur Reinigung unserer Sünden vergossen hat? Das ist der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen. Wenn wir wirklich dieses Erlösungswerk Jesu auf Golgatha für uns persönlich im Glauben angenommen haben. Einziger Weg. Nun lesen wir in Matthäus 24, Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Ich denke, da steckt viel mehr darin in diesem Satz, als was wir hier lesen. Natürlich war der Herr Jesus kurz vor der Kreuzigung in Jerusalem, hat dort auch Strafreden gehalten über die Pharisäer und Schriftgelehrten, die überwiegend ihn abgelehnt hatten, die nicht erkannt hatten, dass er der Messias ist. Nach der Auferstehung war es da nicht mehr zu übersehen, aber selbst dann haben sie noch Lügen erfunden, um ja nicht das Evangelium bekannt geben zu müssen, wie verblendet Menschen sein können. Aber der Herr Jesus war im Tempel, hat dort gesprochen, diese ganzen gewaltigen Reden, die Ölbergrede, aber bei seinen Jüngern gesondert auf dem Ölberg, das war nicht mehr im Tempel. Und hier lesen wir, er ging vom Tempel hinweg. Das Gericht wurde jetzt verkündigt. Und wie sieht es aus mit unseren Tempeln, mit unserem Herzen, mit unseren Gemeinden? Ist es auch eine Zeit, ich habe schon am Anfang jetzt einige Beispiele genannt, wo der Herr Jesus sagt, von diesem Tempel ziehe ich mich zurück. Von dieser Gemeinde, da bin nicht mehr ich im Zentrum, sondern sind falsche Geister eingedrungen, die Verweltlichung, die falsche Ökumenisierung, die Bibelkritik. Seien wir wachsam, dass es nicht eindringt. Ich habe viele Gemeinden kennengelernt, die noch vor 20, 30 Jahren blühend waren, geistlich dem Herrn hingegeben und heute dienen sie dem Fleisch. Und es ist auch in russlanddeutschen Gemeinden zur Zeit wie eine Seuche, dass dieser Zeit- und Weltgeist eindringt. Und vieles zerstört wird vom Feind. Sehr vorausgesagt, ja, dass das Gericht kommen wird. Und wenn wir da nicht wachsam sind, allesamt, nicht nur die Ältesten, sondern auch jeder Einzelne, dann wird auch uns das ereilen. Dazu müssen wir aber auch widerstehen. Es ist ein geistlicher Kampf und wir brauchen die geistliche Waffenrüstung gemäß Epheserbrief Kapitel 6. Ich hoffe, ihr kennt das alles. Der Helm des Heils, der Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes, die Heilige Schrift in einer unverfälschten, wortgetreuen Übersetzung. Nicht die ganzen verfälschten Bibeln, die es leider heute auch gibt. Die Bibelkritik kommt auch über verfälschte Bibeln, freie Übertragungen, die nichts mehr mit dem Wort Gottes zu tun haben oder nur noch sehr entfernt damit zu tun haben. Wir brauchen gute, wortgetreue Übersetzungen. Etwa die älteren Luther oder die Schlachter 2000. Oder auch von Herbert Janssen und ähnliche Ausgaben. Nun, also der Herr Jesus ging vom Tempel weg. Gott zieht sich zurück von damals dem Judentum und soweit es Jesus nicht anerkannt hat. Aber natürlich gibt es auch innerhalb Israels auch viele Gläubige, die den Herrn Jesus erkannt haben als den Messias für Israel und auch für die Nationen. In Epheser 2 wird beschrieben, dass der Zaun der Feindschaft abgebrochen ist, dass wir in Christus eins gemacht sind. Ob wir jetzt aus Israel stammen und uns bekehrt haben oder aus den anderen Nationen, sei es die Deutschen, die Russen und so weiter. Ja, der Herr hat aus allen Nationen Menschen berufen, ihm nachzufolgen. Und der Herr sagt also voraus seinen Jüngern damals, ungefähr 33 nach Christus, kurz vor seiner Kreuzigung und Auferstehung, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und das hat sich knapp 40 Jahre später durch die Römerheere des Titus erfüllt, als eine Brandfackel hineingeworfen wurde oder mehrere Brandfackeln und der Tempel von innen her niedergebrannt ist. Man hat dann die Steine abgetragen, auch um Gold zu finden, alles hier auseinandergenommen. Und heute steht noch ein Rest der Klagemauer, das ist die Außenmauer des Tempels, nicht der Tempel selber. Also es hat sich wortwörtlich erfüllt. Wer mit mir nächstes Jahr vielleicht in Pfingstferien nach Israel gehen möchte, ich biete auch da eine Studienreise an, der darf, kann das mit eigenen Augen sehen, dieser Rest der Klagemauer. Also wirkliche Prophetie, die man sehen kann. Die Steine selber sprechen zu uns über die erfüllte Prophetie. Und wenn man schon mal in Israel war, es ist sehr beeindruckend, das zu sehen. Und dann fragen aber die Jünger weiter, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein und des Endes der Weltzeit? Hier sehen wir das Geheimnis der gedehnten Prophetie. Wann wird das geschehen? Es geschieht nicht alles auf einmal. Es dehnt sich die Zeit. Erste Jahrhundert und auch jetzt 20. 21. Jahrhundert, nachdem Israel wieder zurückgekehrt ist, erfüllen sich die anderen Zeichen zusehends. Und ich möchte behaupten, was wir gelesen haben in Matthäus 24, 1 bis 14, es erfüllt sich alles jetzt vor unseren Augen. Wir leben in einer Zeit, die es noch nie gab, in dieser Fülle der erfüllten Zeichen. Wirklich die Endzeit. Endzeit im weiteren Sinne begann natürlich mit dem Kommen des Messias auf die Erde. Aber im engeren Sinne beginnt die Endzeit mit der Wiederentstehung des Staates Israel als das deutlichste Zeichen. Der Feigenbaum, der wiederum Blätter treibt, symbolisch gesprochen. Nun, ich glaube, es ist die Möglichkeit, dass wir vielleicht ein Lied singen und dann werde ich mit Gottes Hilfe noch die Verse 4 bis 14 mit uns betrachten. Nun betrachten wir einige Zeichen der Endzeit, die der Herr Jesus nennt in der Ölbergrede oder Endzeitrede. Man denkt ja, wenn man so in die Welt schaut, dass als erstes die Warnung kommen könnte vor Katastrophen, Erdbeben, Tsunamis und so weiter. Das kommt auch hier. Aber als allererstes steht keine Warnung vor leiblichen Gefahren, sondern vor geistlichen Gefahren. Versteht ihr, was ich meine? Der Herr Jesus sagt als erstes, wo sie fragen, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Als erstes eine Warnung. Habt Acht, das heißt, passt auf, seid vorsichtig, dass euch niemand verführt. Was heißt Verführung? Wegführen vom schmalen Weg dem Herrn Jesus nach, auf den breiten Weg der Verderbnis, der Sünde, der Vermischung mit dem Weltgeist. Verführen heißt wegführen vom schmalen Weg. Die Menschen sind nicht mehr auf dem Weg, dem Lamme nach, dem Herrn nach, sondern auf ihrem eigenen Weg, auf dem breiten Weg der Verdammnis. Und das geschieht durch vielfältige Dinge. Als erstes wird hier genannt die Verführung durch falsche Christusse. Gibt es heute Menschen, die sich selber als Christus darstellen und sagen, ich bin Christus? Oh ja, die gibt es in großer Zahl. Ich habe mir mal einige Namen aufgeschrieben, ich kann die jetzt nicht alle näher erklären, ist auch gar nicht notwendig, aber dass ihr es mal gehört habt. Manche sind auch schon gestorben. Falsche Christus in der neueren Zeit heißen zum Beispiel Abdrushin, Yidu Krishnamurti, Father Divine, Sun Myung Moon, Visarion in Sibirien, Ivo Sasek in der Schweiz oder auch der Christus des neuen Zeitalters, New Age und viele weitere. Alle diese setzen sich an die Stelle Jesu Christi und sagen, ich bin der Christus für die Gegenwart. Lassen wir uns durch diese Strömungen nicht verführen. Und einige Verse weiter, ich mache jetzt einen kleinen Sprung in Vers 11, da steht auch, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und wenn man auch an anderen Stellen liest, wird auch noch gewarnt vor falschen Aposteln, die auch auftreten. Und seht ihr, das sind die ganzen Sekten und falschgeistigen Strömungen auch angesprochen, die es heute in tausendfachen Zahlen gibt. Ich habe ja auch ein kleines Sektenhandbuch draußen liegen über Sekten, Freimaurer und so weiter. Da haben wir nur die 50 bekanntesten Sekten nennen können. Aber es gibt natürlich Tausende und ständig entstehen neue Sekten, falsche Propheten. Irgendeiner, der denkt, er hat jetzt eine besondere Offenbarung und muss eine eigene Gruppe bilden mit Lehren, die aber unbiblisch sind. Einige solcher Sektengründer nenne ich jetzt kurz und ihre Sekte dazu. Joseph Smith, der Begründer der Mormonen, oder Mary Baker Eddy, die Begründerin der sogenannten Christian Science, christliche Wissenschaft. Baha'u'llah, der Begründer der Baha'i-Religion. Charles Taze Russell, der Begründer der Zeugen Jehovas, wie sie inzwischen heißen. Oder Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie. Gabriele Wittig, die das Medium der sogenannten Universelles Lebenssekte in Würzburg. Oder Jakob Lorber, ein automatisches Schreibmedium, wo viele Bücher in Lorbeerkreisen gelesen werden. Edgar Cayce, ein Spiritist. Und in charismatischen Kreisen gibt es auch viele falsche Propheten, wo Leute vorne hingehen und sagen, ich, der Herr, sage euch, jetzt spricht direkt der Herr zur Gemeinde. Und es werden neue Offenbarungen gegeben, die sich zur Bibel hinzufügen möchten. Aber wir können jetzt natürlich nicht diese tausenden Sekten hier betrachten. Da säßen wir noch, ich weiß nicht, in einigen Jahren hier. Aber wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir wissen, welche Kennzeichen es gibt, um solche falschen Propheten zu erkennen, solche falschen Christusse und falschen Apostel, wie sie etwa in den Apostelsekten, Neuapostolische Kirche und so weiter auftreten. Welche Kennzeichen gibt es, um die Geister zu unterscheiden? Dazu einige Hilfestellungen in aller Kürze. Falsche Propheten, falsche Apostel, falsche Christusse, sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Das ist das wichtigste Kennzeichen. Ihre eigenen Offenbarungen stellen sich über Gottes Wort. Zum Beispiel die Mormonen haben das Buch Mormon ergänzt. Die Zeugen Jehovas haben ihre Wachturm-Bibel, ihre verfälschte, geschrieben und so weiter und so fort. Also sie fügen etwas hinzu oder nehmen Zentrales davon weg. Sie erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wort, Sinn und Gesamtzusammenhang der Bibel. Sie übergehen die zentralen Wahrheiten des christlichen Glaubens und sie verleugnen vor allem Jesus und sein Werk. Es wird etwas geändert. Manchmal wird noch von Jesus gesprochen, aber es ist ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium. Zum Beispiel ein Jesus wird dann verkündigt, der nicht alles am Kreuz auf Golgatha für uns vollbracht hätte. Nehmen wir mal den Islam, ja, Mohammed. Was hat er gelehrt? Er hat gesagt, Jesus sei nur ein Prophet, aber nicht der Erlöser der Menschheit, nicht der einzigartige Sohn Gottes. Gott habe keinen Sohn. Damit spricht er zwar noch sehr fromm von Jesus, Isa nennt er ihn da, verfälscht, aber er wird nur noch zum Propheten reduziert. Es ist damit nicht der biblische Jesus Christus, eine andere Botschaft. Genauso die Zeugen Jehovas, die sagen, Jesus sei nur ein Engelwesen, der Erzengel Michael. Habt ihr ja hier nebendran, ja, dieses Haus. Da wird nicht der biblische Jesus verkündigt. Jesus nur als ein Engelwesen, der Erzengel Michael, der keine vollkommene Erlösung vollbracht habe. Das ist der Kern ihrer Irrlehre. Das wollen wir ihnen auch in Liebe bezeugen und sagen, nein, der Herr Jesus hat alles vollbracht. Und wir dürfen völlige Erlösung von der Sünde haben. Wir müssen keine Leistungen vollbringen, auf die Straßen stehen. Das tun wir freiwillig aus Liebe zum Herrn, aber nicht, um uns noch eine Erlösung zusätzlich irgendwie zu erarbeiten. Nein, der Herr Jesus hat alles vollbracht, was im Hebräerbrief etwa ausführlich betont wird. Das vollkommene Opfer am Kreuz auf Golgatha. Ja, also das zentrale Heilswerk Jesu wird verändert, reduziert, auch die leibliche Auferstehung oftmals in Frage gestellt, sein Sühneopfer am Kreuz umgedeutet und so weiter. Und dann die falschen Propheten, sie sind ja raffiniert, sie sagen ja nicht nur Lügen, es ist immer auch ein Körnchen Wahrheit darin, sonst würde ja keiner verführt werden. Wenn es so einfach zu durchschauen wäre und so ganz krasse Irrlehre, dann würde wahrscheinlich kaum einer darauf hereinfallen, aber es wird immer so einige Prozent Wahrheit und dann wieder die Lüge, manchmal ist auch nur 10% Lüge, das ist besonders schwer zu durchschauen. Und deshalb ist wichtig, liebe Brüder und Schwestern, auch liebe Kinder, dass wir alle schon früh auf die Bibel lesen, die unverfälschte Bibel und in der Bibel zu Hause sind, dass wir sie auch vieles auswendig können und widerlegen können, wo falsche Lehren auftreten. Wenn wir die Bibel nicht kennen, dann sind wir jedem Wind der Lehre, der Irrlehre, hilflos ausgeliefert. Hilflos. Und leider nimmt die Bibelkenntnis auch in frommen Gemeinden immer mehr ab, weil man immer mehr mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt ist, mit Handysucht und anderen Süchten. Und man liest dann nicht mehr in Gottes Wort, sondern lässt sich den ganzen Tag irgendwie ablenken und berieseln. Die falschen Propheten machen auch falsche Zukunftsvoraussagen. Die werden mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen. Der Herr hat zu mir geredet, wird behauptet, aber es ist gar nicht der Herr, sondern ein falscher Geist. Und in der Bibel steht, wenn ein Prophet etwas sagt und es trifft nicht ein, dann ist es ein falscher Prophet. Ganz klar, sehr logisch. Und auch in diesen pseudocharismatischen Kreisen gibt es viele Prophezeiungen, die dann nachher so nicht eingetroffen sind. Natürlich gibt es überhaupt auch Zufallstreffer. Und Gott kann auch heute uns natürlich noch Offenbarung schenken, das schließe ich nicht aus. Aber alles, liebe Geschwister, muss sich prüfen lassen am Worte Gottes. Wenn es Behauptungen sind im Widerspruch zur Bibel, kann man gleich sagen, das kann nicht stimmen, das ist falsch. Zum Beispiel wurde es behauptet, Weltuntergang am 23. September 2017. Ich habe gleich gesagt, das kann nicht sein, denn in der Bibel steht, Zeit und Stunde weiß niemand, nur der Vater im Himmel, Matthäus 24. Die können nicht sagen, ein Datum ist völlig daneben, mit irgendeiner jetzt kommt und ein Datum sagt für den Weltuntergang. Da dürft ihr ganz getrost sein, nur der Vater im Himmel weiß das Geheimnis, kein Mensch kann das ausrechnen. Ja, und so weiter. Also das waren einige Kennzeichen falscher Propheten und falscher Christusse, falscher Apostel. Und dann nennt der Herr Jesus auch die äußeren Zeichen. Und das sehen wir ja auch, wenn wir in die Zeitung schauen, eine zunehmende Zahl von Erdbeben, Kriegen. Man denkt ja, man hätte jetzt schon das Weltfriedensreich errungen, aber es gibt überall immer wieder Kriege, Aufstände, Unruhen. Wir wissen auch nicht, wie das in Deutschland sich noch entwickelt. Es ist ein heikles Thema, wo jetzt gerade auch viel diskutiert wird. Ich will es nur kurz anreißen. Wie ist es mit der ganzen Flüchtlingskrise? Ich denke, die Flüchtlinge, die sind auch mehr oder weniger Opfer des Weltgeschehens. Es ist ja so, um das mal kurz zu sagen, dass auch Deutschland Waffen exportiert in diese armen Länder, wo dann Kriege geführt werden. Und dann werden die Leute dort in Kriege verwickelt und fliehen natürlich aus diesen Gebieten. Und dann kommen sie zu uns. Ein Kreislauf des Bösen praktisch, der hier abläuft. Und dann sind sie die Opfer und wir auch die Opfer, weil wir hier an sich nicht viel Platz haben in unserem kleinen Land. Und das führt früher oder später zu Konflikten. Eine ganz schwierige Situation auch hier für Deutschland. Und wir wollen beten, dass auch die Politiker wirklich Weisheit haben und dass wir eine gute Lösung finden. Das Problem sind nicht an sich die Flüchtlinge, sondern die Islamisierung, die mit vielen dieser Menschen verbunden ist, dass sie halt sehr stark im Islam verankert sind. Und um es mal so zu sagen, es gäbe natürlich sehr viel Platz, etwa in Saudi-Arabien, aber Saudi-Arabien nimmt sie überwiegend nicht auf, sondern sagt, wir geben Geld, damit ihr in Deutschland Moscheen bauen könnt. Das ist das Problem, liebe Geschwister. Und dass wir hier von einer Welle der Islamisierung überrollt werden. Und da sollten wir beten, dass der Herr da noch Gnade schenkt, dass wir kein islamisches Land werden, dass das aufgehalten werden kann. Nun, und lasst euch aber nicht einschüchtern. Ich sage immer so, wenn wir jetzt nicht evangelisieren, werden wir irgendwann islamisiert. Ja, wer aus islamischen Ländern kommt, weiß, wie das dann ist. Man hat keine Freiheit mehr, das Evangelium zu verkündigen. Wenn man nicht Muslim wird, wird man entweder getötet oder muss eine Kopfsteuer zahlen, ist dann ein Dhimmi, ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. Und das ist keine schöne Situation. Sobald der Islam eine große Zahl an Bevölkerung erreicht hat oder sogar die Mehrheit, werden wir garantiert keine Glaubensfreiheit mehr haben. Und da wollen wir beten, dass noch viele auch von diesen Menschen, die von dort kommen, sich bekehren, dass sie Christen werden und dann auch unter ihren Sprachgenossen das Evangelium weitersagen. Das ist die einzige Möglichkeit und natürlich auch das Gebet für unsere Politiker. Ja, heikles Thema, ich wollte es aber doch kurz erwähnen, weil es auch viele bewegt, ich weiß das. Nun, hier sagt der Herr Jesus also genau das voraus. Es wird sich ein Volk gegen das andere heben, ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben sein, ein Chaos auf der Erde am Ende. Aber dann wird der Herr kommen. Und das Böse wird auch ausreifen, weil ja auch der Antichrist sich vorbereitet mit seinem falschen Propheten. Und sie werden eine Mischreligion erzeugen, wo dann am Ende praktisch alles sich diesem falschen Geist unterwirft. Ich habe schon von der unbiblischen und gefährlichen Ökumenisierung gesprochen, wo die Wahrheit nicht mehr gilt, sondern alles praktisch, ich sage mal so, in einen Topf geworfen wird und dann kann Babylon sich entwickeln. In Offenbarung 17 und 18 könnt ihr das nachlesen. Der Herr spricht auch von Hungersnöten, Seuchen und Erdbeben. Wenn ihr die Erdbebenstatistiken seht, seht ihr auch da eine Zunahme. Und in Offenbarung 16 ist vorausgeschrieben, dass am Ende ein Erdbeben sein wird, so groß oder so stark, wie es noch nie war. Also eine Steigerung auch da. Auch da kann man beobachten, es spitzt sich alles zu. Ich will hier keine Panik verbreiten, denn für mich persönlich, sage ich mal, ist es zwar auch eine schwere Zeit, diese Endzeit, bevor der Antichrist auftritt, aber gleichzeitig ist es ja auch eine Zeit der Freude. Warum? Weil wir wissen, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Wenn ihr seht, dass das geschieht, dann erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Das ist ganz entscheidend. Von daher jetzt nicht in Panik verfallen, fröhlich das Evangelium weitersagen, mutig weiterhin biblische Gemeinde bauen, dem Zeitgeist widerstehen und auf die Wiederkunft des Herrn warten und sich da zubereiten. Das ist ganz entscheidend. Gerade wenn wir auch die weiteren Verse lesen, Vers 9 folgende. Da steht nämlich über die Jünger und Jüngerinnen des Herrn Jesus folgendes prophezeit. Dann wird man euch, nämlich die wirklich Gläubigen, die nicht abrücken vom biblischen Evangelium, es gibt auch viele, die sich nur gläubig nennen und die dann Kompromisse schließen werden mit der Welt, aber die wirklich Gläubigen, die wird man verfolgen. Hier steht, dann wird man euch der Drangsal, also der Bedrängnis, der Trübsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Das ist das Schlimmste. Wenn man verraten wird, vielleicht von den nächsten Angehörigen, wer weiß, wenn die nicht alle wirklich gläubig und wiedergeboren sind, werden die auch einander ausliefern. Eine schreckliche Situation. Und deshalb wollen wir auch für unsere Kinder beten, dass sie wirklich schon früh auch den Herrn aufnehmen, damit nicht diese Spaltungen durch die Familien gehen. Welches Herzeleid, wenn nicht alle gerettet sind. Wie viel vergossene Tränen schon auch bei Eltern, Großeltern, wenn noch nicht alle in der rettenden Arche sind. Wollen wir auch da beten für unsere Kinder, Enkel und Verwandten, Geschwister und so weiter, leiblichen Geschwister, dass auch sie noch den Herrn aufnehmen, bevor es zu spät ist. Aber hier die Verfolgung der Christen. Dazu habe ich mir auch einige Zahlen aufgeschrieben. Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal. Und zwar hat man festgestellt, soweit man das überhaupt statistisch erfassen kann, dass pro Jahr zurzeit auch im 21. Jahrhundert pro Jahr ungefähr 100.000 Christen pro Jahr um des Glaubens getötet werden, im Durchschnitt, bei den ganzen Verfolgungswellen in den kommunistischen Ländern, vor allem auch Nordkorea, aber auch in islamischen Ländern. Über 100.000 getötete Christen pro Jahr, jetzt durch die ISIS, war auch eine große Verfolgungswelle. Das heißt, dass täglich weltweit über 270 Christen wegen ihres Glaubens an Jesus ermordet werden. Das sind 12 Christen jede Stunde oder ein Christ alle 5 Minuten weltweit gesehen. Jetzt, während wir hier sind, noch im warmen und sicheren Raum in Deutschland, wird aber in anderen Ländern alle 5 Minuten ein Bruder, eine Schwester um des Glaubens an Jesus willen getötet. Wir wollen auch da beten, dass auch diese Geschwister standhaft bleiben. Man wird euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und es ist jetzt folgende Situation eingetreten, liebe Brüder und Schwestern, seit 1. Oktober 2017, auch in Deutschland. Wir haben jetzt 2 neue Gesetze. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Seit 1. Oktober, ich sage es mal vorsichtig wegen der Kinder, gilt auch in Deutschland die Ehe für alle. Das heißt, die Ehe wurde praktisch vom Gesetzgeber her aufgelöst, für alles und jedes freigegeben. Das wird früher oder später Verfolgung für uns mit sich bringen. Und man muss nicht denken, wenn man jetzt nach Kanada auswandert, dass da anders ist. Da gibt es schon lange die Hassgesetze. Wenn man auch noch etwas sagt gegen diese sogenannte Homo-Ehe und Ähnliches, dann kann man auch dort schon verfolgt und eingesperrt werden. Das wird eine weltweite Bewegung früher oder später werden. Und das heißt ja auch, dass das Tier aus dem Meer alle unterwerfen wird, außer denen, die im Lebensbuch des Lammes stehen, Offenbarung 13. Wir haben die Ehe für alle jetzt. Wir können beten, dass noch vielleicht die Bayerische Landesregierung oder auch Abgeordnete im Bundestag dagegen klagen, weil mit dem Grundgesetz ist es genauso wenig vereinbar wie mit der Heiligen Schrift. Die Väter des Grundgesetzes hatten noch gewisse christliche Wertvorstellungen und haben die Ehe mit Familie verbunden. Und Familie heißt, dass auch Kinder aus dieser Ehe hervorgehen sollten, auch biologisch. Und das heißt, Ehe ist per Definition die Verbindung von Mann und Frau nach wie vor und nichts anderes. Wir wollen uns auch da nicht betrügen lassen. Gleichzeitig wurde aber bei der gleichen Bundestagssitzung, als allerdings die meisten Abgeordneten kurz vor der Sommerpause schon in den Urlaub gefahren waren, wurde von den 40, die noch im Bundestag saßen, wurde dann das Zensurgesetz verabschiedet. Das heißt, die freie Meinungsäußerung wird immer mehr eingeschränkt, auch in unserem Land. Im Internet werden schon viele Seiten jetzt recherchiert und gesperrt, die nicht systemkonform sind. Auch in Deutschland machen wir uns da nichts vor. Ich weiß nicht, wie lange mein Kanal und meine Seite noch öffentlich ist. Deshalb schaut jetzt noch in bibeltreue Seiten hinein, solange sie noch zugänglich sind. Die Zeiten werden auch bei uns schwerer. Aber es ist Endzeit. Wir müssen damit rechnen. Wichtig ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern der einzige Weg zu widerstehen ist, dass wir den Herrn Jesus über alles lieben, auch mehr als unser eigenes Leben. Sonst werden wir nicht hindurchkommen. Das ist der einzige Weg, den Herrn Jesus über alles lieben. Ich habe durch Gottes Gnade mich bisher niemals einschüchtern lassen, sondern ich habe immer gesagt, wir müssen als Christen jetzt erst recht ein deutliches Wort sagen, in die Offensive gehen. Und eines meiner letzten Bücher oder Broschüren, das habe ich unter das Thema gestellt, Verfolgung und der gläserne Mensch. Wie gelangen wir durch die Verfolgung hindurch? Ich habe das jetzt nicht dabei, ich habe nur einen Bruchteil meiner Bücher mitbringen können. Aber das ist also auch vielleicht interessant für manchen, damit er weiß, wie er ganz konkret durch die Verfolgung hindurchkommt. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Aber der entscheidende Punkt, den nenne ich nochmal, der einzige Weg ist, den Herrn Jesus wirklich über alles lieben, auch über das eigene Leben. Ja, wie viele sind schon damals in der Römerzeit in die Arena gegangen, haben sich von den Löwen fressen lassen, und haben gesagt, lieber nehme ich dieses kurze Leiden auf mich, als die ewige Höllenqual, wenn ich den Herrn Jesus verleugnen würde. Wir müssen uns vorstellen, der Tod, es kann zwar schmerzlich sein oder Folter und so weiter, aber wenn wir den Herrn Jesus verleugnen, dann werden wir die ewige Qual in der Hölle sein und das wird ohne Ende sein. Ja. Und die Liebe zu Jesus und der Heilige Geist, der Herr wird in unserem Herzen uns Kraft geben, auch da in der Verfolgung standzuhalten. Es steht in der Bibel, der Herr versucht niemand über seine Kraft, sondern er schenkt, dass es so ein Ende nimmt, ich gebe es jetzt frei wieder, dass ihr es ertragen könnt. Niemand über seine Kraft, das ist die Verheißung. Und darauf stütze ich mich. Aus meiner Kraft könnte ich das auch nicht. Aber in der Kraft des Herrn wollen wir mutig sein, auch wenn sie uns vielleicht einsperren, wie es viele eurer Vorfahren auch schon erleben mussten in der Sowjetunion. Wollen wir auch da beten, auch besonders für unsere Kinder, was da auch in den Schulen in Zukunft noch mehr auf sie zukommen wird. Es ist gut, wenn wir christliche Schulen haben, wo das noch etwas besser ist, hoffentlich, auch nicht überall leider, aber dass wir auch da den Kindern ein Licht und eine Wegweisung geben können. Ich weiß nicht, habt ihr hier schon eine christliche Schule oder in Planung irgendwas gehört? Ja, dann betet auch da, dass es durchkommt und dass auch die Stadt hier zustimmt und dass da auch wirklich bibeltreue, gläubige Lehrer und Lehrerinnen gefunden werden. Ist auch nicht immer einfach, von den Unis her wird auch manches verdreht, aber es gibt doch immer noch wirkliche Geschwister, die es ernsthaft mit dem Herrn meinen. Ja, ich muss so langsam zum Ende kommen, weil die Kinder haben auch noch einen Beitrag, habe ich gehört. Freuen wir uns auch darauf. Aber ich wollte noch die letzten Verse mit uns kurz betrachten. Vers 12, das ist genau das, was jetzt auch vermehrt eintritt. In Vers 12 steht ja vorausgesagt, und der Herr hat es alles vorher gewusst und gesagt und hat uns gewarnt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist genau das, Ehe für alle und all diese Entwicklungen, die Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, ohne Gesetz. Und da steht ja auch eine interessante Parallelstelle dazu, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ab Vers 3 lese ich jetzt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst, nämlich vor der Vereinigung der Gemeinde des Herrn mit Jesus steht hier, vorher muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gottesdienst, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und es heißt dann noch, ihr wisst ja, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg geräumt sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. also der Antichrist und seine Vorläufer, sie werden als die Gesetzlosen, die Menschen der Sünde bezeichnet, der Antichrist am Ende, aber er hat viele Vorläufer, auch jetzt schon, in den Massenmedien, in den Regierungen, in den Schulen, in den Universitäten, überall ist der Geist der Gesetzlosigkeit schon am Wirken. Wir müssen uns da nichts vormachen. Umso mehr sollten wir widerstehen in unseren Gemeinden und auch da, wo wir noch Einflussmöglichkeiten haben, auch bei Wahlen und so weiter, dass wir dem entgegentreten und auch noch solche Menschen unterstützen in der Gesellschaft, die, sage ich mal, wirklich christlich noch denken zumindest, ja, oder vielleicht sogar Christen sind, damit das noch aufgehalten werden kann, dieses Gesetzlose und dieser Gesetzlose. Aber er wird kommen und da ist wichtig, dass wir uns selber heilig halten, abgesondert von der Welt, soweit es möglich ist. Ja. Wir können uns nicht aus der Welt zurückziehen, aber von dem, was Sünde ist in der Welt, davor sollen wir uns absondern. Aus der Welt können wir nicht herausgehen. Da haben wir sogar einen Missionsauftrag. Aber von dem, was Sünde ist in der Welt, was verderblich ist, was böse ist, da sollen wir uns absondern und Buße darüber tun, wenn wir in Sünde gefallen sind. Dass wir wieder gereinigt sind und geheiligt und dem Herrn begegnen dürfen. Ja, und da steht ja auch interessanterweise, wenn diese Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Man singt heute so viel von Liebe in Schlagern und überall, aber das ist nicht die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe, die Agape, die wird erkalten. Und deshalb müssen wir beten, dass diese Liebe in uns warm bleibt, ja, dass sie nicht erkaltet. Auch die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Und dann kommen aber positive Verse zum Abschluss. In diesem, was ich jetzt gelesen habe, Vers 13 und 14. Wer aber ausharrt, das heißt durchhält, standhaft bleibt, fest bleibt, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Genau dieser Aufruf. Bleibe fest im Herrn, bleibe fest im Wort Gottes, bleibe fest in der Gemeinde, dass du auch da Stärkung empfängst durch die Predigten, durch die Botschaften, dass du Gottes Wort in dein Herz aufnimmst. Sonst wirst du wie ein Blatt durch den Wind irgendwo hingeweht und irgendwo dann auch eingehen. Allein geht man ein, aber die Gemeinschaft ist gerade in der Endzeit besonders wichtig, wird auch im Hebräerbrief beschrieben. Verlasst eure Versammlungen nicht, je mehr ihr seht, dass sich der Tag naht. Allein bist du da sehr schnell verloren oder kommst auf falsche Lehren. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann das Positive, der positive Abschluss, damit möchte ich dann auch schließen. Dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Ich habe mir mal einige Zahlen notiert, die kann man nicht auswendig merken, deshalb schreiben wir die lieber auf. Ich habe zwar sprachlich eine Gabe, aber nicht so mathematisch, also mit Zahlen, das muss ich mir mal aufschreiben. Und zwar über die Weltmission. Über die Weltmission. Mitte der 90er Jahre wurden 62 Millionen Bibeln jährlich verbreitet und im Jahr 2010 bereits jährlich rund 80 Millionen Bibeln. Das Böse reift aus, aber parallel geht trotzdem die Weltmission, die Evangelisation weiter. Ist das nicht wunderbar? Immer noch sind die Türen offen, auch Bibeln zu verbreiten, auch in unserem Land, obwohl in Schulen es immer schwieriger wird, auch zum Teil. Aber noch haben wir die Möglichkeit, auch auf die Straßen zu gehen und auch da Missionseinsätze zu machen. Es gibt momentan rund 50.000 christliche Zeitschriften weltweit und jedes Jahr erscheinen ca. 25.000 neue christliche Bücher, freilich von unterschiedlicher Qualität, das ist auch klar, es sind nicht alles Gold, was glänzt. Rund um den Erdball existieren über 4.000 christliche Hörfunkstationen. Von 1970 bis 1995 ist die Zahl der Hörer und Zuschauer christlicher Sendungen von 750 Millionen gestiegen auf 1,9 Milliarden und bis 2010 auf rund 2,7 Milliarden. Also jeder dritte bis vierte hört oder sieht auch christliche Sendungen. Natürlich auch von unterschiedlicher Qualität. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber immerhin. Weltweit gibt es, jetzt frage ich mal euch, die Kinder, was denkt ihr Kinder, wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? Wer ist mutig und weiß das und sagt das? Sagt mal irgendeine Zahl, wie viele Sprachen es gibt. Also außer Deutsch und Russisch gibt es noch mehr Sprachen. Oder Plattdeutsch, sind schon mal drei. Aber wie viele Sprachen gibt es sonst noch? Englisch 4, Spanisch 5, Französisch 6. Also es gibt, ich will auch nicht auf die Folter spannen, über 6500 Sprachen, vielleicht sogar 7000. Man entdeckt immer noch neue Sprachen bei kleinen Stämmen und so weiter. Und viele Übersetzer der Heiligen Schrift sind am Werk, die Bibel zu übersetzen in diese Sprachen. Nun auch dazu einige Zahlen. Die Bibel oder Teile der Bibel wurden bisher in rund 2500 Sprachen übersetzt. Das ist schon sehr viel. Also knapp die Hälfte aller Sprachen. Darunter sind natürlich alle Hauptsprachen. Englisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Deutsch. Also die von vielen auch gelernt werden. Swahili und alles diese Hauptsprachen. Chinesisch. Da ist die Bibel natürlich schon lange übersetzt. Aber auch in viele Stammessprachen wird sie zurzeit noch übersetzt. Die Bibel ist immer noch, und Gott sei Dank, das meist übersetzte Buch der Welt. Und es gibt auch von dem Missionswerk Gospel Recordings die Arbeit, dass sie den Heilsweg, wie man gerettet wird, übersetzen auf CDs oder auf Schallplatten, wo kein Strom ist, in sämtliche Sprachen der Welt. Das ist schon in alle Sprachen fast geschehen, dass die Botschaft, wie du ein Kind Gottes wirst, gesprochen auf Tonträger vorliegt und abgehört werden kann. Und auch da sehen wir, wenn das Evangelium allen Völkern verkündigt ist, dann ist das Ende da, dann wird der Herr kommen. Und ich denke, diese Zeit ist weit fortgeschritten. Von daher, liebe Geschwister, seien wir bereit, dem Herrn zu begegnen. Er kann uns auch heute abrufen durch den natürlichen Tod, aber er kann auch die Gemeinde zur Entrückung zu sich nehmen und auch wiederkommen, sichtbar auf die Welt dann. Also für all dieses sollten wir bereit sein, dem Herrn zu begegnen, dass wir zubereitet sind, Gottes Kinder sind und dann auch bei ihm im Himmel sein dürfen. Dazu möge der Herr uns Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch bitten, dass ihr aufstehen, möchte mit uns beten. Und danach wird, glaube ich, der Chor singen, wenn ich es richtig weiß. Ja. Wollen wir noch beten. Lieber Heiland, danke, dass du uns in deinem Wort alles vorausgesagt hast, was wir auch heute ganz besonders gehäuft erleben dürfen. Herr, es ist eine schwere Zeit. Und doch wird auch noch das Evangelium verkündigt. Und da lass uns mitwirken, dich zu verherrlichen bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden, in unserer Familie. Uns nicht einschüchtern zu lassen, auch durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern mutig dich zu bezeugen und auch dein Wort und deine guten Gebote, dass wir ein Licht und Salz sind für diese Welt. Dazu hilf jedem von uns, auch den Jugendlichen, auch den Kindern, dass sie schon früh dich ins Herz aufnehmen und dir treu dienen. Und auch uns Altgewordenen steh bei, dass wir das Ziel erreichen, dass wir nicht schwach und müde werden, sondern an dir festhalten bis ans Ende. Danke, dass du uns in deiner Hand hältst und dass kein Fremder uns aus deiner Hand reißen kann, Herr. So sei du uns gnädig und bewahre uns und auch diese Gemeinde auf dem schmalen Weg. Amen.